So, hallihallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Aufnahme. Hallo liebe Ruth, dass du wieder mit dabei bist und uns
hallo,
mit deinen ganzen Antworten parat stehst. Heute sprechen wir über das Thema Reha. Beispiel, wie beantrage ich denn überhaupt eine Reha und wann kommt die für mich vielleicht überhaupt in Frage? Muss wirklich jede Person auf Reha gehen, die vielleicht mit der Diagnose zu tun hat? Oder ich weiß nicht, was du dazu sagst, sagst du, nee, also ganz ehrlich, das muss jetzt nicht für jede Person sein. Jemand im Stadium 1, der braucht meine Güte, um Gottes Willen noch überhaupt nicht auf Reha gehen. Oder sagst du, ja, gerade am Anfang ist es für jede Person sinnvoll? Was ist deine Einschätzung oder was würdest du jemand empfehlen, der vielleicht noch ganz am Anfang der Diagnose ist? Und ab wann sagst du, ja, da ist es definitiv sinnvoll, sich für die Reha einzusetzen und auch wirklich zu gucken, dass die durchgeht, ne?
Also ich würde auf jeden Fall jemanden, der da am Anfang steht, ne, ist eigentlich schon empfehlenswert, dass man eben eine Intensiventstauung am Anfang macht, weil es gibt oft auch vermehrt weniger Umfänge, ja, also sogar bei denen, wo man das nicht so sieht unbedingt, ja, also gibt es dann auch oft sehr viel weniger Umfänge. Also insofern ist es gerade am Anfang der Diagnose, wenn man da anfängt mit Kompression und so weiter, dass man da schon auch eine Intensiventstauung hat, ne? Und in den nächsten Jahren, da kann man sich ja entscheiden, da brauche ich sowas jetzt oder brauche ich es nicht oder vielleicht doch wieder mal. Ne? Aber ganz am Anfang würde ich das durchaus empfehlen. Ne? Und wenn es stationär nicht geht, gut, dann muss man halt gucken, ob man ambulant eine Möglichkeit findet. Kann man ja auch machen. Ne? Also es war manchmal ein Punkt der Autofahren nicht ganz so einfach, aber man muss einfach ein bisschen schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Gell? Und ja, ansonsten ist ja das übliche Thema stationär. Ne? Also ja, das ist ja genau richtig, ja.
Und wer stellt jetzt mit dem Patienten zusammen? Also stelle ich das als Patient selber oder gehe ich, also bei mir zum Beispiel war es der Hausarzt, der mich überwiesen hat, oder muss es der Facharzt immer machen oder kann ich das auch selber beantragen? Wie ist der beste Vorgehen?
Also es ist so, man macht es generell mit einem Arzt zusammen, weil der Arzt stellt diesen Reha-Antrag, das braucht dann natürlich den Patienten, damit man es ermitteln kann, ja, wie war es denn, wie soll es denn sein und so weiter. Übliche Anlaufstelle ist der Hausarzt, es kann aber natürlich auch der Facharzt sein, weil gut, da kommst du. Aber gut, Reha generell und prinzipiell geht man eigentlich erstmal zum Hausarzt und sagt euch zu, ich möchte eine Reha machen. Und in unserem Fall ist es auch der Facharzt. Ne? Und der füllt dann solche komischen Formulare aus, ne? Zum Beispiel rentenversicherungstechnisch. Also man kann auch natürlich sich so ein Formular rausholen, nachdem man beim Arzt war, sich Unterlagen geholt hat, bei der deutschen Rentenversicherung, wenn die Leistungsträger ist. Ne? Auf das Thema, da gibt es ein Formular, ich glaube die G110 heißt, ja, ich muss auch mal überlegen, und das ist auch eben so ein Formular, das man dann ausfüllen muss, am besten auch gleich mal zum Arzt mitnehmen, wenn man weiß jetzt zum Beispiel, weil es ist ganz normal angestellt irgendwo, und da ist, also typischer Fall ist da schon, dass die deutsche Rentenversicherung Träger ist, wenn man gesetzlich versichert ist. Ne? Also man zahlt in die deutsche Rentenversicherung ein und man ist gesetzlich krankenversichert. Genau, das ist der normale Weg. Ja.
Genau. Ja. Und diese Wartezeiten für eine Reha sind ja relativ lang meistens. Das heißt, man muss ja schon irgendwie so ein bisschen im Voraus planen. Also ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Bei mir war im Januar damals die Diagnose und ich habe mich dann bewusst entschieden, erstmal so zu arbeiten, erstmal konservativ mit Lymphdrainage, mit der Kompression und habe mich dann entschieden, im September, Oktober war bei mir die Reha, dorthin zu gehen. Ich habe es auch vielleicht auch ein Tipp für alle, die wissen, okay, bei mir dauert die Reha sowieso noch eine Weile, bis das alles durchgeht. Ruft in eurer Klinik an, die ihr gerne als Reha-Aufenthalt bevorzugt. Ja, das darf man gerne machen. Man kann auch eine
Wunschklinik.
Ja, genau. Das richtig. Wort hat mir gefehlt. Die Wunschklinik angeben. Und im Normalfall wird das auch genehmigt. Also bei mir ist es genehmigt worden. Und ich habe dann in dieser Klinik angerufen, habe gesagt, so und so sieht's aus, der Antrag läuft, wahrscheinlich ist er bis dahin durch. Ich hätte gern dann und dann in diesem Zeitraum meine Reha, ja, weil oftmals ist es ja auch so, dass man bei der Arbeit gucken muss, wie kann man überhaupt weg, ja, man sollte sich definitiv auch mit dem Arbeitgeber
besprechen.
Ja. Und das hat bei mir super gut geklappt. Also ich habe auch ein oder zweimal, glaube ich, sogar Widerspruch einlegen müssen. Mhm. Und dann ist es aber tatsächlich durchgegangen. Ist manchmal ein bisschen, man kommt sich manchmal ein bisschen hilflos vor, weil man irgendwie so das Gefühl hat, die Krankenkassen oder die deutsche Rentenversicherung, je nachdem, wer der Träger ist, die verstehen gar nicht, wie wichtig das in dem Moment ist. Ja. Und da muss man halt wirklich oftmals die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich muss in Widerspruch gehen.
Ja, richtig. Ja, da ist es oft, also die deutsche Rentenversicherung, da wird schon häufig mal im ersten Zug mal abgelehnt. Na, das muss man schon dazu sagen, kommt schon vor. Wobei man sich da aber, sagen wir es mal, ich würde es jetzt mal so formulieren, das darf man nicht persönlich nehmen. Das ist oft eine generelle Praxis und man sollte da wirklich auch in Widerspruch gehen. Ich fand es jetzt auch sehr gut, wie du das dargestellt hast, Ina, wie du das geplant hast. Das ist nämlich wirklich sehr schön gemacht, auch dass man sich schon mal mit der Wunschklinik in Verbindung setzt und dass man da auch planen kann, arbeitstechnisch, was weiß ich, kindertechnisch, weil gut, es gibt ja nicht ganz so viele Kliniken, die auch ne, zum Beispiel Mutter-Kind dann da anbieten,
ja,
dass
du das
Kind auch mitnehmen kannst. Das ist das eigentlich das eine, nämlich Tabaz, die es anbieten, glaube ich. Also bei einer anderen bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es ist auch nicht selbstverständlich, da muss man auch eine Menge planen und arbeitstechnisch auch. Ne?
Ja,
und insofern, wie gesagt, es ist häufig normal, dass zunächst einmal abgelehnt wird. Also 70% der Fälle würde ich mal locker schätzen, dass erst bei der Ablehnung kommt und dass man in Widerspruch gehen muss. Ne? Also ist nichts Unnormales. Ja. Man muss da auch dazu sagen, zum Beispiel, also da hat man das eine Thema Wartezeit. Ne? Das war jetzt so die tatsächliche Wartezeit. Führt mich eigentlich auch zum Thema, wenn die deutsche Rentenversicherung Leistungsträger ist, wie gesagt, bei den normalen Arbeitern und Angestellten ist es auch der Fall, dann ist es auch so, dass man bestimmte Versicherungszeiten zurückgelegt haben muss, damit man wirklich Anspruch auf medizinische Rehabilitation hat. Ne? Ich weiß es nicht gleich auswendig, weil die Fälle habe ich jetzt nicht ganz so häufig, aber sei mal was so in puncto Wartezeit erwähnt, dass ich da auch bestimmte Wartezeiten oder Versicherungszeiten in der deutschen Rentenversicherung zurückgelegt haben muss. Ne? Dann gibt es natürlich auch oft so die Fälle, gerade in puncto Wartezeit, man hat oft zur Zeit Intensivstau gemacht mal am Anfang und sagt man dann, jetzt sind so 3 Jahre rum, ach, das wäre jetzt schon mal nicht schlecht, wenn man da wieder, jetzt habe ich doch vielleicht ein paar Schübe gehabt, es wäre schon ganz gut, wenn man das noch machen könnte und so. Und da möchte ich jetzt gerne wieder einen Antrag stellen. So, und jetzt schreibt die Deutsche Rentenversicherung, lehnt natürlich ab und sagt, ach, also liebe Patientin, du hast noch gar keine 4 Jahre abgewartet. Also es geht ja jetzt mal gar nicht. Ne? Und so, da kann man aber natürlich mit einem fundierten Arztbericht wiederum gleich mal einwenden, diese Zeit von 4 Jahren ist nicht zwingend. Ne? Also das steht auch im 12 Absatz 2 SGB 6 heißt es, die deutsche Rentenversicherung, das Sozialgesetzbuch, mal grob gesagt. Es ist nur dann der Fall, die 4 Jahre, wenn es keine anderen zwingenden medizinischen Gründe gibt. Und wenn es gibt, ist es üblicherweise auch zu genehmigen, dass man die Reha durchführen kann. Vielleicht auch ganz gut zu wissen.
Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde, ich habe ja noch den Diabetes, den Typ 1 schon seit über 20 Jahren, ich muss immer zurückrechnen, ich glaube 21 Jahre sind es jetzt, 21,5. und da wurde mir damals auch gesagt, wenn man chronisch krank ist und das auch irgendwo widerlegt wurde, also dass das irgendwo steht, sage ich jetzt mal, in dem Arztbericht oder was auch immer, ich habe ja auch aufgrund von Diabetes zum Beispiel diesen Behindertenausweis, das sind zwar nur 50%, den kann aber auch die ein oder andere beim Lipödem oder Lymphödem auch
liebe
beantragen.
Tina, liebe Tina, da verbessere ich dich gleich, das glaube ich mir jetzt gleich, und zwar mit dem GDB, da bin ich ja schon mal beschimpft worden in der Facebook-Gruppe, weil ich das gemacht habe, kann ich mir bei dir sicher sein, dass es nicht passiert, und zwar es heißt GDB 50. Also man sagt nicht Prozent, sondern einfach nur GDB und die Zahl. Das ist nicht schlimm, das wissen nämlich ganz viele nicht. Mir ist das deswegen so wichtig, dieses Thema, ne, warum ich da so drauf rumreibe. Ich finde immer, wenn man da so mit Versorgungsämtern umgeht, geht oder auch mit anderen Behörden und man sagt jetzt GDB 50, dann wissen Sie schon, mit wem Sie es zu tun haben, ne? Nämlich mit einer, die Bescheid weiß. Ja? Drum reiche ich auch dem Zeug so rum. Ne? Wenn nämlich eine sagt, GDB 50%, ne? Also oft wird man dann auch so behandelt. Ne? Also das ist wirklich, ja, das passiert schon. Also
okay.
Ich finde auch oft immer so der erste Eindruck, das ist auch im Übrigen durchaus bei Ärzten so, bei Kassen und so weiter. Man wird ernst genommen, wenn man einigermaßen fundiert was sagen kann. Also ist egal, ob das, wie tief das geht, aber wenn es einigermaßen fundiert rüberkommt, dann werde ich auch viele Gesprächspartner anders abholen.
Okay.
Es ist einfach so. Ne? Nicht, wenn das jetzt bei dir so ist, Tina, ja, aber es ist mir das so aufgefallen. Ne?
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also man hat den bei mir damals 2012, ich hatte nie einen. Ich wollte auch nie einen Behinderten- oder einen Schwerbehindertenausweis,
so wird der eigentlich
genannt, weil ich mich selber aufgrund vom Diabetes nie als behindert gefühlt habe. Ja, ich muss mich spritzen und ja, ich bin vielleicht das ein oder andere Mal...
Ja.
Irgendwo vielleicht eingeschränkter, aber so fühle ich mich ja nicht. Und dann habe ich mich eigentlich lange Zeit dagegen gewehrt und irgendwer hat dann gesagt, ja, das müssen Sie machen und haben Sie nur Vorteile, pipapo. Ja. Und dann hat man das gemacht, ja. Mhm. Und deswegen, ich befasse mich mit diesem GDB 50, sage ich jetzt mal überhaupt gar nicht, zumindest, ja, Sie haben 50% so. Und dann habe ich das nie wieder irgendwie
natürlich
gebraucht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man weiß, von was man spricht und es dann auch dementsprechend so rüberbringt, dann ist es natürlich immer noch mal ein bisschen glaubhafter und dann, wie du sagst, dann weiß man, aha, die hat sich damit auseinandergefasst, die weiß jetzt, was sie vielleicht sogar für Rechte hat oder wie auch immer, ja. Genau. Also bei mir ist ja jetzt mit diesem GDB 50 ist ja nicht die Welt, ja. Das sind 5 Tage mehr Urlaub, die ich kriegen würde. So Sachen wie von wegen besonderer Kündigungsschutz, ja, ich sage jetzt mal so, wenn einen jemand loshaben will, dann schafft er das auch. Ne?
Dann schafft es meistens auch so, das ist natürlich auch immer so ein Thema, ne? Man hat natürlich gewisse Verbesserungen, gut, wobei ich eher die reelle Verbesserung finde, wenn man jetzt abhängig beschäftigt ist, dass man dann 3 Jahre früher in Rente gehen kann. Ne? Das ist zum Beispiel schon also bei GDB 50 eine gewisse Verbesserung im Status, wo man sagen kann, naja, okay, das ist dann eigentlich vielleicht eher
so ja. Aber für mich war das, wie gesagt, nie relevant, weil ich mich nie, auch bis heute nicht, auch jetzt mit dem, dass jetzt das Lipödem dazugekommen ist, ich habe mich jetzt noch nie... wie soll ich sagen, richtig behindert gefühlt, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt so mord eingeschränkt. Also ja, es gibt natürlich auch
Fälle, bei denen ist auch so nicht zusammen. Man hat ja auch oft, natürlich, man hat auch oft eher so das Bild ein bisschen von jemandem im Rollstuhl, wenn man an Behinderung denkt. Wobei dieser Begriff ja eh, naja, der Gesetzgeber verwendet ihn und wenn man über das Rechtliche spricht, muss man ihn halt zwangsläufig auch verwenden. Na gut, in Anführungszeichen behindert sagen auch eine jetzt geht's weiter, sage ich mal, so auf Bayerisch mit diesen Begrifflichkeiten. Aber man verbindet es oft nicht so, wobei man natürlich auch sagen muss, und das ist natürlich, das muss man nicht immer so negativ sehen, aber weil der Mensch ist ja so, er richtet sich oft recht gut ein auch. Ne? Also auch wenn man Einschränkungen hat, oft kompensiert man die recht gut. Ne? Also es ist egal, ob Diabetes oder sonstige Geschichten. Ja. Was muss man da immer manchmal so auf 2 Ebenen denken, gell? Und GDB-technisch muss man ja ein bisschen dann so denken, sagen, okay, wie ist denn mein Alltag vielleicht abweichend von anderen? Ne? Wie ist denn das so? Ne? Klar, da muss man natürlich schon Zugeständnisse machen, weil man hat ja nicht umsonst ein GDB 50 oder auch ein insofern ist es natürlich dann trotzdem nicht ganz unwichtig. Ne?
Ja. Gut, dass wir jetzt das Thema auch noch angesprochen haben.
Genau, richtig.
Ja, da kann man sich so gut vorbereiten, wie man möchte und Fragen zurechtlegen. Man schweift auch manchmal ab, aber ich finde es fand es definitiv wichtig, das auch mal zu erwähnen. Also auf jeden Fall danke, dass du mich da nochmal so korrigiert hast. Wie gesagt, das war mir
nicht
so.
Ja, um Gottes Willen, Tina. Na, wie gesagt, das ist einfach, also nicht, weil ich jemanden da so korrigieren will oder so, aber es ist wirklich einfach so eine Geschichte. Ich versuche halt immer einfach unsere Positionierung insgesamt zu verbessern. Ne? Und so mache ich das immer so. Ne?
Super, nee, finde ich voll gut. Also, wie gesagt, es gibt so viele, die immer um den heißen Brei rumreden, die gar nicht wissen, von was sie sprechen. Da finde ich das auf jeden Fall Mega, mega gut. Und also jetzt nochmal zurück zum Thema Reha. Ja. Ich beantrage die Reha, wenn die jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Mal abgelehnt wurde. Ab wann ist dann wirklich fertig? Ab wann habe ich keine Chance mehr? Und was kann ich dann tun? Beziehungsweise soll ich es dann einfach liegen lassen und nachher nochmal probieren? Oder was ratest du dann?
Ja gut, es kommt natürlich darauf an, was kann ich an Befundstützung, sprich Arztberichte und so weiter erreichen. Ne? Also was habe ich auch für einen Leidensdruck zum Beispiel? Es kommt ja auch, das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Die einen haben wir natürlich zum Beispiel mit dem Lymphödemanteil, mit dem Lymphanteil einen sehr hohen, haben wirklich Riesenprobleme. Also da würde ich auch echt sagen, gut, auch durchaus den Klageweg natürlich beschreiten. Ne? Das ist, und vor allem, da kommt es ja auch immer darauf an, Reha ist ja ein bisschen anders, auch zum Beispiel zu sehen, wie eine fast notfallmäßige Akutentstauung. Ne? Also das haben wir ja auch manchmal solche Fälle. Ne? Aber ich gehe jetzt mal bleibe jetzt mal bei der Reha. Da würde ich wirklich empfehlen, auch wenn alle Stricke reißen, entweder ins Klageverfahren gehen oder aber, wenn man sich sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, schaffe ich es noch, und dann wirklich nochmal mit neuen Arztberichten nochmal gleich wieder einen Antrag stellen. Ne? Also meistens geht es auch durch dann. Also wie gesagt, meistens häufig auch im Widerspruch, spätestens eigentlich in der Klage geht es auch durch.
Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, wir können uns ja theoretisch bei manchen Krankenkassen oder Deutsche Renteversicherung, was auch immer, die Klinik aussuchen. Was ist jetzt aber, beziehungsweise ist es rechtens, wenn dann hier ein Schreiben zurückkommt von wegen, ja, ist genehmigt, aber nicht in dieser Klinik, sondern in, weiß ich nicht, in einer anderen Klinik, die vielleicht. Also das geht nicht, oder? Also
es ist so, man hat wirklich, also dieses Wunsch- und Wahlrecht des Patienten, das ist gesetzlich festgelegt. Das ist in Paragraph 8 SGB 9 festgelegt. SGB 9, das ist sozusagen das Sozialgesetzbuch, wo behinderungstechnisch Regelungen trifft, sage ich mal so ganz salopp. Ja. Und dieser Paragraph 8 regelt das Wunsch- und Wahlrecht des Patienten. Das ist auch begründet. Und wir haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Also so ist es nicht. Und auch das begründet auch eine Beschwer im Sinne eines Widerspruchs.
Ja. Okay. Weil das war auch da mein Gedanke. Meine Hausärztin hat zwar dann auch gesagt, da können wir ruhig reinschreiben, in welche, also es waren halt zwei Kliniken, die in der Umgebung, sage ich jetzt mal, waren, wo ich gerne hin wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, schreiben wir mal eine rein und gucken mal, ob das geht. Und ansonsten müssen wir schauen. Es ging aber dann tatsächlich durch. Also die haben nie irgendwie jetzt blöd getan oder sonst irgendwie was. Also das war echt super. Und wie ist es mit diesen Zuzahlungen? Wir müssen ja einen bestimmten Anteil an dieser Reha selber tragen.
Ja.
Können wir den irgendwie dann wieder absetzen oder müssen wir den voll bezahlen? Wird der nur bei manchen vielleicht komplett übernommen oder muss ich den, wie läuft
das? Ja gut, also normalerweise sind es ja dann 10 Euro pro Tag für 42 Tage längstens. Ne? Also das ist die übliche Reha-Form. Im Anschluss an die Operation wären es nur 14 Tage, ne? Je nachdem Ausgangslage. Ich gehe jetzt mal vom üblichen Fall von den 42 Tagen a 10 Euro aus. Man kann aber natürlich, einkommensabhängig ist es, auch beantragen, dass man eben von dieser Zuzahlung befreit wird. Ne? Das muss man dann beim Leistungsträger beantragen unter Beifügung dann entsprechender Nachweise. Insofern, wie gesagt, kein Thema. Und ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel also jetzt diese 10 Euro bezahlt hat, okay, einkommenstechnisch ist es halt so, dass es gerechtfertigt ist, kann man es natürlich auch noch zusätzlich so machen. Unterstellen wir mal, ich kaufe mal dieses Jahr eine Brille, ne, oder habe sonst noch irgendwelche Sachen, die unter die außergewöhnlichen Belastungen fallen. Ne? Dazu gehören auch so Sachen, die zum Beispiel sage ich es vielleicht ungern, weil es ein trauriges Thema ist, aber auch Beerdigungskosten oder sowas. Ne? Und man weiß, man hat jetzt so einen größeren Posten sowieso, da kann man das dann halt auch reinschmeißen. Die ganze Zeit, ne?
Das
ist
okay. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also, die 10 Euro, das war mir klar. Aber dass man da tatsächlich noch Wege hat, jetzt gerade wenn man eben in so finanziellen Nöten steckt, wo dann einfach was übernommen wird oder wie auch immer vergünstigt wird, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, richtig. Nee, also da kann man schon eine Befreiung beantragen.
Auf jeden Fall interessant, ja, ja. Oder auch ganz am Anfang, was du gesagt hast mit den Kindern, ja, nicht jede Klinik nimmt ja auch Kinder mit auf. So weit denke ich immer noch gar nicht, weil ich ja keine Ahnung habe.
Ja, natürlich, nee, aber das ist ja für uns, ne? Also bloß sind ja bloß Frauen, ne? Ist dann auch ein ganz wichtiges Thema, ne? Was mache ich mit dem Kind? Und oft die stationäre Reha, das geht mindestens 3 Wochen, wenn es reicht, ja, das ist schon eine lange Zeit, ne? Und wenn ich jetzt da keinen Partner habe, der sich jetzt da irgendwie kümmern kann die ganze Zeit, da muss ich auch irgendwie Mittel und Wege finden, damit die Reha dann doch wahrgenommen werden kann, ne?
Ja, ja.
Da brauche ich ja Kinderbetreuung.
Ja. Wie ist das, jetzt habe ich noch eine Frage, wie ist das mit den Fahrtkosten? Mal angenommen, jemand müsste dort, egal ob er mit Auto oder mit dem Zug oder mit sonst irgendwas hinkommen, muss ich die selber tragen oder was passiert damit? Weil ich meine, viele haben ja, es gibt nicht so viele Kliniken und viele haben ja tatsächlich einen weiten Weg, um dorthin zu kommen.
Ja.
Ne?
Ja, gut, mit den Fahrtkosten, da ist natürlich, wüsste ich jetzt so auf Anhieb nicht zwingend, aber das, was ich so sehe, also Fahrtkosten sind häufigerweise nur dann zu tragen, wenn man zum Beispiel Merkzeichen G hat. Ne? Also natürlich einen erhöhten Aufwand auch hinzukommen. Ne? Mhm. Also normalerweise würde ich das jetzt so sehen, dass sie selber zu tragen sind. Je nachdem auch, was man natürlich für eine Situation hat. Ne? Ich meine, klar, als SGB-II-Bezieherin müsste ich das natürlich beantragen dann beim Jobcenter. Ne? So jetzt als Normalverbraucher, ne? Okay, müsste ich dann selber tragen. Ne? Also gut, ich kann jetzt vielleicht, da muss ich jetzt zugeben, Tina, das müsste ich jetzt so aus dem Stand nicht. Da kommt eigentlich nicht unbedingt so vor in meinem Themenbereich. Ne? Aber das wäre jetzt so meine Schlussfolgerung. Kann ich aber gerne noch klären.
Ja, cool. Also mega. Also ich, wie gesagt, es waren jetzt auf jeden Fall einige Dinge dabei, wo vielleicht hoffentlich vielen auch helfen. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch irgendwas jetzt, wo du sagst, das passiert ganz oft bei mir jetzt so aus dem Praxisleben, ja, dass du sagst, Mensch, da kam jetzt wieder was neulich, da ist das und das passiert, da muss man sich dann so und so verhalten, was ganz häufig vielleicht ist, ja.
Ja, ja, da gibt es 2 Sachen. Also es gibt teilweise auch, und zwar, also das hatte ich mal bei den Kassen, das kommt hier Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber es gibt schon, also so ganz vereinzelte schwarze Schafe, die dann sagen, die Wunschklinik ist teurer. Kommt vor, ja. Also weil die Klinik tut ja die Zuzahlung, also im Auftrag der Kasse üblicherweise oder im Auftrag vom Leistungsträger, auch der Deutschen Rentenversicherung, eben einbringen. Und also es gab es tatsächlich mal 2 Fälle, ne, wo das behauptet wurde. Ne? Also ist natürlich nicht gerechtfertigt, Quatsch. Und der zweite Fall ist natürlich auch, wenn ich Privatpatientin bin. Ne? Also viele Beamtinnen natürlich, ne, 50% Beihilfe, 50% privat versichert, ne, oder Berufen beschäftigt, ne, Apothekerin, so wie ich, Anwältin und so weiter. Da muss man natürlich auch wissen, dass die private Krankenversicherung es oft nicht abdeckt, eine Reha. Ne, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Da muss man sich entweder zum Beispiel noch an einen anderen Leistungsträger wenden. Also das können die Versorgungskammern sein, das kann die Beihilfestelle sein, wobei die Beihilfe ja das auch noch nur zu 50% tragen würde. Ja. Mhm. Weil es ist auch so, die private Krankenversicherung wehrt sich da dann schon dagegen, ne, dass sie Leistungsträgerin sein soll. Und da wird schon gerne im Vertrag rumgesucht, dass man das dann nicht bezahlen muss. Also es ist halt, man merkt halt hier dann schon dieses vertragliche Prinzip, man hat Geld zu haben. Ja? Also das ist ja auch so ein Punkt, wo ich halt sehe an der privaten Krankenversicherung, so gut das teilweise ist vom Leistungsumfang, aber es muss nicht immer das Beste sein. Ne? Nicht unbedingt gesagt.
Ja, ja. Ja, ich kenne auch viele jetzt hier, die ich über die Reha kennengelernt habe, von denen, wo ich auch weiß, und mit denen treffe ich mich dann auch immer, wenn sie dann wieder dort sind, weil von mir eben die eine Reha-Klinik nicht so weit weg ist, und dann treffen wir uns meistens auf ein Käffchen. Und die sind teilweise manchmal 2-mal im Jahr da und zahlen halt einmal komplett privat. Also die leisten sich dann statt ihren Urlaub 1 bis 2 Wochen privat.
Ja. Ja, natürlich, klar, das kommt auch oft vor. Ne? Das ist sehr klar, natürlich, vor allem wenn du natürlich da das schon häufiger brauchst eigentlich, beziehungsweise sagst, na okay, mir geht's halt dann besser so, und wenn es dann finanziell noch einigermaßen hinhaut, ja.
Ja, dann, also das heißt, die Krankenkassen oder der Deutsche Rentenversicherer, der genehmigt immer nur maximal einmal im Jahr. Also das heißt, wenn man jetzt zweimal bräuchte, dann würde man nicht durchkriegen, oder?
Ja, das ist halt, also das hängt schon mit rein tatsächlichen Gründen zusammen, weil wenn man bedenkt, wie lange das Genehmigungsverfahren dauert, ne? Also schon mal allein das ist halt schon ein Punkt, ne? Also da müsste ich eigentlich schon die Reha irgendwie angetreten haben, also verstehst du, weil schon dieses Genehmigungsverfahren, rechne mal ein halbes Jahr, also würde ich jetzt mal so salopp sagen, 6 Monate, und bis das dann mal durch ist, und selbst wenn ich dann nochmal einen Antrag stelle, da komme ich meistens auch schon wieder nicht mehr im selben Jahr raus. Ja, ja. Dann habe ich noch das Thema natürlich mit den 4 Jahren, weil das dann bestimmt wieder angebracht wird, ne? Und dann müsste ich noch wieder nachweisen, dass das natürlich nicht so ist, aber da ist dann praktisch schon die Zeit von dem Jahr ja schon wieder abgelaufen. Ne?
Ja, ja.
Also das ist rein aus praktischen Gründen meistens nicht umsetzbar.
Ne? Ja, ja.
Und manche sagen sich dann halt auch wirklich dieses ganze Heckmeck da mit der deutschen Rentenversicherung.
Wollte gerade sagen, ja.
Das ist natürlich dann das Nächste, gell? Wenn ich dann sage, ja. Wie gesagt, man kann es auch, denke ich, bei einer ärztlichen Bescheinigung zum Beispiel, könnte es schon sein, dass man es vielleicht auch in die außergewöhnlichen Belastungsbeschwerden einbringt.
Ja. Das ist auch noch gut zu wissen. Also wie gesagt, ich kenne halt viele, die sich das einmal im Jahr noch zusätzlich dann leisten und denen es einfach gut tut. Ja, also es ist halt, ist zwar dann tatsächlich ein bisschen ärgerlich, ja, weil es aus eigener Tasche bezahlt werden muss, aber ich sage jetzt mal auch, wenn es einem hilft, ja, man gibt so viel Geld für irgendwelche Dinge aus, die einem nicht helfen. Mhm. Ja. Und wenn man dann da mal wirklich sagt, okay, ich gehe da 1-2 Wochen hin, um wieder, ja, vielleicht einfach auch die Auszeit vom Alltag zu haben. Es ist ja nicht nur, dass man da behandelt wird mit den Beinen und den Armen und überhaupt in Bewegung, sonst wie was. Ja. Es ist ja schon so auch so ein bisschen eine Auszeit vom Alltag. Also so habe ich auch empfunden.
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch so ein gewisser Punkt, wo man dann halt auch noch eben hat. Ja, und naja, gut, unser Alltag ist stressig genug. Und man muss es auch so sehen. In vielen anderen Ländern, man bekommt viel weniger finanziert oder man bekommt irgendwas auf gleichbleibend schlechten Niveau. Ne? Das gibt es natürlich auch oft. Ne? Ja. Also in bestimmten EU-Ländern bekommt man zwar was, aber auf gleichbleibend schlechten Niveau. Und oft wird da eigentlich tatsächlich mehr Geld für die Gesundheit ausgegeben, privat, auf privater Basis, weil man sich sagt, naja, okay, mache ich jetzt halt einfach, weil ich weiß, dass es meinen Status, meine Gesundheitszustand verbessert.
Also es ist halt auch so, wenn man es, glaube ich, privat zahlt, dann ist es definitiv auch was man ganz anders schätzen kann, als wenn man es natürlich regelmäßig zukriegt. Ne?
Also, das ist schon so, ja, natürlich.
Merkt man auch immer wieder, also das ist tatsächlich so. Aber ich finde es auf jeden Fall, es war mega, mega interessant auch nochmal von dir so deine Dinge zu hören, was man tun könnte, was man vielleicht auf jeden Fall auch tun sollte und sich nicht gefallen lassen sollte, jetzt gerade eben auch mit der Klinik, ne, dass man da nicht in irgendeine gehen muss, sondern dass man sich vielleicht vorab schon mal erkundigt, dass man auch vorab schon mal nach dem Zimmer guckt, dass man rechtzeitig plant, nach den Kindern, nach dem Tier, nach der Arbeit, was auch immer so ansteht, und dann mal 3-4 Wochen alleine gelassen werden muss. Ja, auch der Mann sollte natürlich versorgt sein.
Ja, der vor allem, weil gut, ich meine, also der muss die Stellung halten zu Hause.
Ja, ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen, die armen Männer. Also sie machen schon auch einiges mit uns. Von dem her, war es auf jeden Fall eine super interessante Folge nochmal. Wir haben uns zwischen Folge 1 und Folge 2 dazu entschieden, nochmal eine dritte zu machen, wo es rein nur um die Geschichte mit der Liposuktion geht, auch wie das jetzt aussieht mit Stadium 3 und so weiter und so fort. Da kommt ja auch ständig wieder irgendwas Neues raus und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir
das tatsächlich... Das ist ein hervorragender Stichpunkt, Tina, noch kurz zum Abschluss. Vielleicht wieder was Neues, auch stationär werden sich Neuerungen ergeben. Ne? Das ist ganz frisch auf dem Tisch, das ist noch nicht verkündet, die Neuerung des 137c Absatz 3 SGB 5, da gibt es was Neues. Das wird ganz, ganz spannend. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Richterschaft auch darauf reagiert.
Ja. Ja, da sind wir alle gespannt drauf, was sich da die nächste Zeit noch so tut. Ich sage auf jeden Fall mal vielen, vielen lieben Dank, liebe Ruth, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und dass wir nochmal eine Aufnahme nur separat zu diesem Thema Liposuktion machen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir das jetzt so gesplittet haben. Sonst wird es zu lang und zu unübersichtlich. Ja. Und ja, für alle, die jetzt wieder einmal dabei waren, die Folge gesehen haben, versucht, ja, die Dinge auch umzusetzen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Lasst uns ein Like da, damit wir auch sehen, dass wir uns irgendwie doch, dass es was gebracht hat, ne? Dass wir das nicht umsonst machen. Setzt gerne Kommentare drunter, wenn irgendwas nicht verständlich war, oder schreibt uns, wie auch immer. Und ja, Kanal abonnieren, ganz klar, teilen und liken, wie immer. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zur Folge 3.
Tschüss.
Tschüss.